Hallo, Johannes Bertou hier. Rassismus und Diskriminierung gibt es überall in der Gesellschaft. Und es gibt viele Bereiche, wo immerhin darüber gesprochen wird. Im ARD-Radio-Feature geht es heute um Orte, über die nicht gesprochen wird, wo wenig nach außen dringt. Und erstmal soll das auch so sein. Es geht nämlich um Gefängnisse. Aber auch dort gibt es Rassismus. Und die hohen Mauern rund um Haftanstalten, die machen es auch schwierig, das Problem überhaupt richtig zu untersuchen und mehr herauszufinden. Mohamed Amjahed hat es geschafft. Er hat mehr herausgefunden und er hat Menschen getroffen, die im Knast sitzen und anders behandelt werden als ihre Mitgefangenen.
Hallo.
Moin.
Moin.
Der macht das eben kurz lauter, ich höre dich hier schlecht. Moment, ich höre nichts.
Geht das jetzt? Also ich höre...
So, jetzt.
Jetzt? Hörst du mich gut?
Ja, ich höre dich jetzt
sehr gut. Sehr gut. Ja, danke. Also ich habe ja erst heute um 10 Uhr Bescheid bekommen, dass das heute klappt. Aber ich freue mich, dass es klappt.
Nach Monaten der Funkstille habe ich kurzfristig eine Erlaubnis bekommen, mit Hadi Z zu sprechen. Seit Jahren begleite ich den 31-Jährigen, habe tausende Seiten in Gerichts- und Ermittlungsakten zu seinem Fall studiert, den Prozess gegen ihn verfolgt. Seine Geschichte kann ich wie folgt zusammenfassen. Hadi Z stammt aus einer Familie, deren Nachname in der polizeilichen Statistik zu sogenannter arabischer Clankriminalität gezählt wird. Hadi Z würde ich nach meinen Recherchen als Mitläufer beschreiben. Er landete für 4 Jahre und 4 Monate im Gefängnis wegen der Beteiligung an Wohnungseinbrüchen. Nun sehe ich ihn auf meinem Bildschirm in einem kahlen, grauen Raum einer norddeutschen Justizvollzugsanstalt sitzen. Er hat sich verändert, trägt einen übertrieben langen Bart, als Abschreckung und Schutz vor der Gewalt im Knast, wie er sagt.
Wegschließen, wegsehen, weghören. Doku über Rassismus im deutschen Justizvollzug. Von Mohamed Amjahed.
Also das mit Distanz auch gegenüber den Bediensteten, mit großer Distanz. Das macht sich jedes Mal bemerkbar, wenn ich mit dem Beamten, der gerade neu ist, in Kontakt komme und später, wenn er mich richtig kennengelernt hat. Dann kommen die und sagen, ja, ich habe gedacht, sie sind so und so. Bei uns im System ist es rot bei ihnen, weil sie ein Clan-Angehöriger sind. Und dann sagen sie mir, wie die mich am Anfang einschätzen und jetzt einschätzen. Und dass das zwei total unterschiedliche Bilder sind.
Was bedeutet denn rot?
Rot ist zum Beispiel, wenn die jetzt, es gibt ja so eine Gefangenenakte.
Es gibt ja so eine Gefangenenakte. Und wenn die in das System reingehen, dann ist bei mir alles rot. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Clan-Mitglied. Wenn ich zum Beispiel zum Besuch jetzt runtergebracht werde, wenn die mich nicht kennen, dann sind sie abgeschreckt, als wenn ich so ein Monster wäre.
Wenn der mich nicht kennt, dann sind die immer so abgeschreckt, als wenn ich hier so ein Monster wäre.
Die, die mich kennen, kommen auch noch mit Scherzen. So, jetzt kommen wir mit dem Clan runter. Das ist natürlich auch wieder negativ. In echt ist das gar nicht mehr witzig.
Die haben ein anderes Bild von mir, aber die machen daraus so einen Witz gegenüber anderen Bediensteten oder anderen Gefangenen. Aber in echt ist das ja gar nicht mehr witzig.
Während monatelangen Recherchen habe ich gelernt, dass Bedienstete in einer Justizvollzugsanstalt große Macht über Insassen haben. JVA-Mitarbeitende erstellen Prognosen, auf deren Basis Häftlinge früher entlassen werden können. Sie entscheiden, wer Ausgang, wer welches Essen, wer Unterstützung und Arbeit bekommt und wer dabei benachteiligt wird. Ich möchte mehr über dieses Machtgefälle erfahren, mehr darüber wissen, unter welchen Bedingungen Angehörige von Minderheiten untergebracht sind und treffe Andreas Bach. Er war jahrelang in mehreren deutschen Gefängnissen inhaftiert, unter anderem in Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin. In der JVA Tegel wurde Bach schließlich Redakteur bei der einzigen Gefangenenzeitung Deutschlands, dem Lichtblick.
Wenn man einen anderen Vornamen hat, beziehungsweise ein anderes Aussehen, wird man schnell in eine andere Ecke gestellt. So, und das sind Situationen, mit denen können manche sehr, sehr schwer umgehen. So, und wenn wir uns nicht die Frage stellen, was haben wir denn für eine Gesellschaft? Haben wir eine bunte Gesellschaft oder haben wir eine einseitige Gesellschaft? Und diese einseitige Gesellschaft wird hinter dem Mammon endlicherweise umso mehr deutlich, als wie wir hier draußen zugeben wollen.
Zu seiner Informations- und Aufklärungsarbeit motiviert, erzählt Andreas Bach bei einem Spaziergang unweit von der JVA in Berlin-Moabit, hätten ihn seine alltäglichen Beobachtungen im deutschen Justizvollzug. Dort seien zwar die Lebensbedingungen für alle Insassen schlecht, systematischer Rassismus setze aber noch einen drauf. Selbst wenn er als weißer Deutscher nicht direkt betroffen gewesen sei, hätten ihn die Erfahrungen von betroffenen Insassen nachhaltig geprägt.
Man möchte so offen nicht darüber reden. Und die Situation ist hinter den Mauern auch diese, ob man jetzt schwul ist oder ob man ein Gender ist oder ob man Ausländer ist oder ob man Deutscher ist. Man wird von Anfang an anders behandelt. Und das kann man überall erkennen, in ganz Deutschland.
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Artikel 3, Absatz 3. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.
Im Gefängnis, so lassen es die Schilderungen von Andreas Bach vermuten, wird dieser zentrale Absatz aus dem Grundgesetz zumindest an mehreren Stellen missachtet. Das fange schon bei der Art und Weise an, wie Bedienstete über Häftlinge sprechen.
Es reichen 3 oder 4 Worte aus, die ähnlicherweise sehr signifikant für die Abspaltung ist. Das erste Wort heißt Kanake. So, was an sich ähnlicherweise schon ein Schimpfwort ist, wo man dann sagt, okay, man wird in eine Ecke gestellt und zählt hier nicht mehr als die Person, für die er mich wahrnehmen sollte, sondern er hat sich ja schon ein Bild von mir gemacht aufgrund meines Aussehens. So, das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist das Wort Ausländer. Weil es kann auch jemand hier in Deutschland leben und ein anderes Aussehen haben. Das, wir sind ja eine offene Gesellschaft. Sagen wir denn so? Das gilt natürlich nicht hinter den Mauern hier in Deutschland. Sondern wir haben ja auch andere Worte, nicht nur den Ausländer, sondern dann fallen Worte wie Fotze etc. und so weiter. Also das sind alles so eine Dinge, wo man dann von sich selbst sagt, das geht nicht mehr. Also hier haben wir einen Punkt erreicht, wo wir uns gegeneinander ähnlicherweise aufhetzen und uns ein böses Leben wünschen.
Heidi Z. berichtet auch von diskriminierender Sprache und Erniedrigungen in seinem Gefängnisalltag.
Also das ist wirklich so manchmal so, dass ich auch wirklich sage, ey, das geht nicht.
Es ist wirklich manchmal so, dass ich auch sage, ey, das geht nicht.
Ein Dunkelhäutiger, der bei uns auf dem Billardraum
Da war jetzt zum Beispiel ein Dunkelhäutiger, der auf dem Billardtisch gesessen ist. Und dann kam eine, die bekannt ist, dass sie sehr rassistisch ist und hat zu ihm gesagt, ey, das ist kein Bananenbaum.
Andersrum, morgen fliegen wir alle zur Arbeit und dann war da so ein Pole, der nicht Deutsch sprechen konnte.
Oder? An einem Morgen sind wir alle zur Arbeit und dann war da so ein Pole, der nicht Deutsch sprechen konnte. Vor versammelter Mannschaft, da kam dann so ein Spruch von wegen, du scheiß Ausländer, geh doch dahin, woher du gekommen bist, was willst du eigentlich hier? Und das hören viele Bedienstete. Und dann frage ich jene, mit denen ich sehr gut klarkomme, warum unternimmt da keiner was? Warum lässt man so eine Frau in so einem Job arbeiten?
Von Rassismus betroffene Inhaftierte, behauptet Andreas Bach, seien in deutschen Gefängnissen konstant in Gefahr. Dass in ihr Essen gespuckt wird. Sie würden vom Personal erniedrigt, manchmal sogar zusammengeschlagen. Rechtsextremismus sei unter JVA-Bediensteten eine weit verbreitete Haltung. Auch weil wenig oder keine Konsequenzen drohen. Das belegen viele Skandale, über die in deutschen Medien berichtet wurde.
Vor 2020, JVA Köln. Bedienstete sollen Insassen menschenfeindlich in einem rechtsextremen Chat erniedrigt.
März 2023. Justizvollzugsausbildung Sachsen-Anhalt. Das Justizministerium in Magdeburg entlässt eine Anwärterin, nachdem sie in sozialen Medien mit Nähe zu verfassungsfeindlichen Organisationen aufgefallen.
Dezember 2023. JVA Mannheim. Mehrere Mitarbeitende werden suspendiert, nachdem sie über Jahre hinweg in rechtsextremen Chats rassistische Gewaltfantasien geteilt und den Nationalsozialismus glorifiziert.
Februar 2024. JVA Billwerder. Ein Hamburger Vollzugsbeamter soll rassistische Hassbotschaften, Hakenkreuze und verherrlichende Bilder von Adolf Hitler in einen Chat gepostet.
Das Schlimme ist, dass hinter diesen Mauern keiner schauen kann von draußen. Sondern nur die, die hinter den Mauern sitzen, sehen das, was da drinnen passiert. Und das ist mittlerweile so schlimm, dass man die Augen eigentlicherweise verschließt. Und wenn Inhaftierte, die eigentlicherweise davon betroffen sind, dann davon erzählen, beziehungsweise beschweren sich, den glaubt man dann nicht. Es sind ja Ausländer, so auf die Art und Weise, anders Aussehende. Warum soll ich einen Kriminellen glauben? Vor allem dann, wenn er auch noch nicht mal von hier kommt.
Andreas Bachs Vorwürfe möchte ich mit einer Person besprechen, die als Ministerin den Alltag von Inhaftierten politisch gestaltet. Wochenlang habe ich mich bemüht, ein Interview mit Doreen Dehnstedt, der thüringischen Justizministerin von Bündnis 90 Die Grünen, zu organisieren. Dehnstedt ist Polizeibeamtin und zum Zeitpunkt meiner Recherche in Thüringen für den Justizvollzug zuständig. Sie war die erste schwarze Ministerin überhaupt in Ostdeutschland. Bis zum Ende ihrer Regierungszeit bezog sie regelmäßig gegen Rassismus in der Gesellschaft Stellung. Auch weil sie in der Öffentlichkeit selbst davon betroffen war.
Hallo, hallo. Schön, Sie zu sehen.
Dehnstedt erscheint zum Termin ohne Erklärung rund 2 Stunden zu spät. Weil in ihrem Kalender ein wichtiger Anschlusstermin steht, bleiben deshalb nur wenige Minuten, um sie mit Vorwürfen zu strukturellem Rassismus hinter Gittern zu konfrontieren. Uns bleiben noch 10 Minuten für einen kurzen Austausch. Ein zweiter Versuch.
Also momentan habe ich die Möglichkeit, auf viele Sachen Einfluss zu nehmen, die mich stören oder für die ich brenne. Da wir ja über diskriminierungsfreien oder diskriminierungsfreie Räume im Strafvollzug sprechen, ist natürlich ein persönliches Anliegen, die eben auch überall zu schaffen. Nicht nur in unserer Gesellschaft, sondern eben auch insbesondere in Bereichen, wo es mit Macht und mit Macht sehr, sehr vorsichtig umgehen muss. Und insbesondere da dann die Personen, die auch in der Gesellschaft besonders gefährdet sind, eben dort auch entsprechend schützen muss.
Und wie gelingt das in einem Gefängniskontext?
Na, mein Problem ist, ich arbeite gerne evidenzbasiert. Das heißt, ich kann Ihnen das tatsächlich gar nicht sagen, weil wir dazu gar keine Zahlen haben.
Die Politik weiß wenig über rassistische Diskriminierung in deutschen Gefängnissen, weil es keine wissenschaftlichen Daten dazu gäbe. Dementsprechend gibt es kaum Verbesserungen, erklärt Dehnstedt. Trotz mehrerer Nachfragen kommt ein versprochener 2. Termin mit der Justizministerin nicht mehr zustande. Nach den Landtagswahlen in Thüringen 2024 musste die Ministerin ihren Posten räumen.
I'm stuck in Folsom Prison. I know I can't be free.
Also ich glaube, gerade im Haft ist die Überlappung von Rasse und Klasse ganz stark. Und dass dann noch dazu sozusagen die Marginalisierten der Marginalisierten hat eine besondere Rolle.
Eine kompetente Ansprechpartnerin in Sachen Rassismus ist Saraya Gomez. Sie hat bundesweit als Expertin für Antidiskriminierung auch zur Situation in Gefängnissen gearbeitet und beantwortet die Frage, ob es Rassismus hinter Gittern gibt, wie folgt.
Also das ist ein bisschen eine irritierende Frage, weil Rassismus natürlich in allen Bereichen der Gesellschaft vorkommt und in allen Institutionen, so wie es in Schule eben vorkommt und ich mich damit beschäftigt habe, so natürlich auch in Gefängnissen, in Gerichten, bei der Polizei, in der Gesundheitsfürsorge und so weiter und so weiter. Und Rassismus drückt sich dann nochmal sicherlich spezifisch aus in Kontexten, die auch Zwangskontexte sind.
In einem Parkcafé in Berlin-Mitte erzählt mir Gomez über ihre Erfahrung mit Antidiskriminierung und Minderheiten im Justizvollzug.
Also wenn ich in einem beispielsweise Asylverfahren bin und mir kein Ticket leisten kann, muss aber verschiedenste bürokratische Gänge machen, dann werde ich mich schnell dafür entscheiden, weil ich zum Beispiel irgendeiner Behörde muss und nicht 3 Stunden laufen kann, ohne Fahrschein zu fahren. Und das können wir dann sehen, was das dann bedeutet in der hohen Strafverfolgung sozusagen von Fahren ohne Fahrschein.
Aufgrund ihrer Expertise hat Saraya Gomez für knapp 1,5 Jahre in Berlin als Staatssekretärin für Vielfalt und Antidiskriminierung in der Senatsverwaltung für Justiz gearbeitet. Seit Jahrzehnten sieht sie eine systematische Benachteiligung von Minderheiten im Strafvollzug in ganz Deutschland. Wenn zum Beispiel ausländischen Insassen Resozialisierungsmaßnahmen verweigert oder sie in Untersuchungshaft gesteckt werden. Wenn People of Color aktiv im Gefängnis vom Personal und anderen Insassen ausgegrenzt werden. Wenn jüdischen und muslimischen Gefangenen koscheres oder halal Nahrung vorenthalten wird. Othering, die Andersmachung, fange bei vermeintlich kleinen Benachteiligungen an und ende oft in rassistischer Sprache und rechtsextremer Gewalt. Sieht sie Anzeichen für eine Verbesserung der Situation durch die Politik?
Ich glaube, dass man damit nicht so unbedingt Wahlkämpfe gewinnt, indem man in sein Wahlprogramm schreibt, dass man sich mit Diskriminierung im Justizvollzug beschäftigen möchte und dass das weit oben auf der zum Beispiel politischen Agenda steht.
Your words can either be a prison or the most liberating freedom that ever existed.
Die Gefängnisforscherin Jana Sophie Lanio hat zusammen mit anderen Kriminologen im Jahr 2018 den Verein Tatort Zukunft in Berlin gegründet und recherchiert in ganz Deutschland zu den Verhältnissen im Justizvollzug. Wir treffen uns in ihrem Büro in einem Neubau in Berlin-Kreuzberg.
Also es gibt keine Erhebungen, die sich das anschauen, geschweige denn mal genau eben zu schauen, was berichten Betroffene überhaupt, um dann im nächsten Schritt zu gucken, welche Diskriminierungsformen treten auf oder sind besonders relevant.
Der Verein der Psychologin hat sich zur Aufgabe gemacht, mit wissenschaftlichen Studien die Wissenslücke zu den Lebensbedingungen in deutschen Gefängnissen zu verringern. Dazu begleitet Jana Sophie Lanio gemeinsam mit anderen Forschenden Insassen, Gefängnispersonal und sammelt Daten zum Gefängnisalltag. Sucht man in wissenschaftlichen Datenbanken, fällt einem auf, dass das Thema Rassismus im Justizvollzug in wissenschaftlichen Studien nicht behandelt wird.
Tatsächlich stelle ich mir die Frage selber regelmäßig, warum das nicht auftaucht. Ich meine, wir befinden uns auch immer wieder auf Tagungen, wo es dann zum Beispiel um institutionellen Rassismus geht, um Diskriminierung, und das Gefängnis findet einfach nie statt. Und meine Vermutung ist an der Stelle eben, dass wir es geschafft haben, das Gefängnis aus dem öffentlichen Bewusstsein einfach dermaßen auszuschließen, weil eben keiner was damit zu tun haben möchte.
Das Ramadan-Paket für heute, ja, das ist die komplette Ramadan-Verpflegung, die es normalerweise schon gestern hätte geben müssen, gab es aber nicht, weil sich die Anstalt gedacht hat, ach komm, wir verschieben Ramadan einfach mal. Jana schließt sich die Macht dazu, ja. Und, ja, geh mal der Reihe nach hier, Bio-Ginger-Tea, ganz feines, ob es schmeckt, ich darf hart bezweifelt werden, hier so ein halbes Leib Körnerbrot. Dann haben wir hier eine schöne Magdalena, ja, trocken wie die Wüste, gab es letztes Jahr schon, vorletztes Jahr glaube ich auch schon zu Ramadan, fast jeden Tag, das werden wir jetzt regelmäßig sehen, da könnt ihr Gift drauf nehmen. Und dann haben wir hier heute im Zwillingspack bayerischer Weichkäse. Kommt natürlich wieder aus der Ukraine und stellt natürlich mal wieder einen Verstoß gegen die Lebensmittelkennzeichnungsverordnung dar. Also, in diesem Sinne, Ramadan Mubarak und guten Appetit, aber später erst.
Nicht zuletzt durch Social Media und sogenannte Knast-Vlogs, Videos mit geschmuggelten Handys aufgenommen, finden Informationen und Nachrichten über die Gefängnismauern hinweg ihren Weg hinaus. Berichte, die auch Kirstin Drenkhahn, Kriminologin an der Freien Universität Berlin, bei ihrer Forschung nutzt. Sie beschäftigt sich seit 20 Jahren mit Strukturen des Strafvollzugs.
Also ich würde sagen, dass es Rassismus in deutschen Gefängnissen gibt und dass der sich ganz unterschiedlich äußert. Also ich glaube, dass er sich einerseits äußert in so einer Form von möglicherweise systemischem Rassismus, wenn man das so bezeichnen will, aber auch so in so einer Form von Unaufmerksamkeit oder also, dass man zu wenig über Dinge redet und deshalb annimmt, dass irgendwas so ist und dann handelt man so und man ist dann eben immer so praktisch jemand aus der Mehrheitsgesellschaft. Und es kann sich natürlich auch darin äußern, dass einfach ganz klar rassistische Äußerungen gegenüber Menschen getan werden, dass jemand vielleicht tatsächlich schlechter behandelt wird, wenn er eine Gruppe angehört, die von einer anderen Person, die da die Entscheidungen trifft, als ja, schwierig oder so angesehen wird, als Gruppe sozusagen aus rassistischen Gründen. Aber es ist ja irgendwie gleichzeitig auch schwierig greifbar, weil das sich eben normalerweise nicht so offen äußert, wenn man als Forscherin oder Forscher da ist.
Beim Thema Rassismus in Gefängnissen kommen also drei zentrale Aspekte zusammen. Eine Vielzahl an Fällen und Berichten, dass es rassistische Diskriminierung im Justizvollzug gibt, politische Verantwortliche, die sich ungenügend oder gar nicht um die Problematik kümmern und ein begrenzter Zugang zum Forschungsfeld, bei dem die Wissenschaft nur mit großer Mühe und langsam hinter die hohen Mauern blicken kann. Einen Hinweis auf die strukturellen Verhältnisse in den Gefängnissen liefert allerdings der Blick auf Forschungen zur Gerichtsbarkeit. Deshalb treffe ich dazu die US-amerikanische Rechtswissenschaftlerin Mitalina Grecha. Sie hat das Justice Collective gegründet, forscht in Berlin und in Köln zu Diskriminierung, insbesondere zu Rassismus im deutschen Justizsystem. Obwohl die wissenschaftliche Auswertung der Daten noch Jahre in Anspruch nehmen wird, gibt es schon Zwischenergebnisse.
I think that there is racism in the system on multiple levels. So one is what happens within the courtroom. And there,
ich denke, dass es Rassismus auf mehreren Ebenen absolutely in der Justiz gibt.
And I think what we in our
eine Ebene ist das, was im Gerichtssaal selbst passiert und dort gibt es Rassismus, absolut. Und ich denke, was wir durch unsere Forschung, wenn wir Tag für Tag im Gerichtssaal sitzen, beobachten, ist, dass es vielleicht weniger wichtig ist, wie offen rassistisch zum Beispiel die Gerichte oder die Staatsanwaltschaften sind. Wir haben Tendenzen gefunden, die zeigen, dass Gerichte strukturell rassistisch agieren. Viele Fälle, die vor Gericht landen, sind das Ergebnis eines breiteren Systems von Diskriminierung und Ungleichheiten. Der erste Schritt ist, dass die Polizei oft rassistisch selektiert, wen sie überhaupt verfolgt. Und so werden Beamtinnen und Beamte weitestgehend nur mit Menschen in Kontakt kommen, die aus rassifizierten Gruppen oder Migrantengruppen stammen.
Mitalina Grechas Beobachtungen in deutschen Gerichten werden von Studien und Befragungen gestützt, dass die Bestrafung, das Strafmaß und die Haftbedingungen von Tätern und Täterinnen mal bewusst, oft unbewusst, an ihre ethnische Herkunft geknüpft werden. Das hat auch eine experimentelle Studie der Universität Hildesheim aus dem Jahr 2012 bestätigt, die heute mit hoher Wahrscheinlichkeit ähnliche Ergebnisse liefern würde. Wenn demnach Erkan und Stefan exakt dieselbe Straftat begehen, ist die Wahrscheinlichkeit fast doppelt so groß, dass ein Erkan härter dafür bestraft wird im Vergleich zu einem Stefan.
On top of that, other structural factors, what it is that we define as criminal.
Darüber hinaus gibt es andere strukturelle Faktoren, was wir als kriminell definieren, bei welchen Straftaten wir es für sinnvoll halten, Zeit aufzuwenden, um sie zu verfolgen. Das oft zitierte illustrative Beispiel ist, dass wir zigtausende Millionen von Euro in ganz Deutschland dafür ausgeben, geringfügigen Diebstahl zu verfolgen oder Menschen ohne Zugticket hart bestrafen wollen. Als der Wirecard-Skandal aufgedeckt wurde, gab es dagegen klare Informationen, dass die dafür zuständigen Verwaltungs- und Justizbehörden systematisch unterfinanziert waren. Sie hatten nicht einmal die Ressourcen oder die Fähigkeit, diese Straftaten zu erkennen. Das sind gesellschaftliche Entscheidungen. Das versuchen wir mit unserer Forschung aufzudecken. Dies wirkt sich dann auch auf das aus, was wir im Gerichtssaal sehen.
In the courtroom.
But I shot a man in Reno. Far from Folsom Prison.
Um sie in mein Gesicht, Handschellen an unseren Handgelenken, guter Güsse. Und sie prügeln auf uns ein mit dem Knüppel. Kick that
So, wir haben heute Donnerstag, den 9. Februar 2023 in der TH 6, Teilanstalt 6 in der JVA Tegel. Es geht um Unterdrückung, Diskriminierung Gefangener. Ausländische Gefangene werden diskriminiert und erhalten schlechtere Arbeits- bzw. keine Arbeit, keine Entlassungsvorbereitung für Häftlinge. Ein entlassener Häftling bekam keine Hilfe zur Entlassungsvorbereitung, sodass er vor der Pforte genächtigt hat, weil er nicht wusste, wo er hin soll. Ärztliche Anordnungen werden von Beamten ignoriert. Kollektive Bestrafung für alle wegen Nichtigkeiten. Wir dürfen uns nicht beschweren. Dienstaufsichtbeschwerden werden ignoriert und entsorgt. Lebensmittelversorgung wird drastisch reduziert. Durch diese Aktion möchten wir uns Gehör verschaffen und die Aufmerksamkeit auf uns richten.
Per TikTok melden sich Gefangene aus der JVA Berlin-Tegel. Auf den Videoschnipseln sind mehrere Insassen zu sehen. Nur einer mit Gesicht. Von den anderen Männern sieht man vor einer grauen Kellerwand lediglich die Beine. Die meisten Protestvideos wurden von der Plattform oder von den Urhebern der Accounts mit den Usernamen Abu Knast und San269 mittlerweile gelöscht. Daher besteht auch keine Möglichkeit, die Betroffenen im Gefängnis zu kontaktieren. Auf Nachfragen gibt die Berliner Senatsjustizverwaltung an, dass sie die in den Videos erhobenen Vorwürfe prüfe.
Guten Abend, liebe Damen und Herren. Willkommen zur Abendschau.
Ein aus der JVA Tegel geleaktes Video. Zuletzt ritzen sich Strafgefangene mit Rasierklingen, um ihre Kritik zu bekräftigen. Besonders Migranten würden hinter Gittern benachteiligt. Die Teilanstalt 6 der JVA Tegel. Allein in diesem Block sitzen 180 Strafgefangene. In der besonders gespannten Situation im Strafvollzug komme es wie überall in der Gesellschaft zu Diskriminierung von Zuwanderern, hören wir. Ähnlich sieht das Anwalt Olaf Heischel vom ehrenamtlichen Vollzugsbeirat, dem zivilgesellschaftlichen Kontrollgremium für Berlins Haftanstalten.
Ich denke aber, dass der Vorwurf insgesamt richtig ist, dass Gefangene mit nichtdeutschem Hintergrund sowohl bei der Arbeitssuche als auch bei der Bearbeitung von Anträgen tendenziell zumindest schlechter behandelt werden. Es liegt teilweise natürlich am Personalmangel, teilweise liegt es aber mit Sicherheit auch daran, dass das Personal nicht ausreichend gut arbeitet, nicht ausreichend gepflegt wird, vielleicht teilweise auch nicht ausreichend auf die Aufgabe vorbereitet ist.
Die damalige Berliner Justizsenatorin Lena Kreck von der Partei Die Linke verteidigt die Mitarbeitenden der JVA Tegel. Sie ist der Auffassung, dass sich die Situation für Minderheiten im Justizvollzug entschärfen würde, wenn die Arbeitsbedingungen für das Gefängnispersonal besser wären. Einen Tag nach dem Fernsehbeitrag der RBB Abendschau taucht ein weiteres Video vom User Abu Knast zu diesem Fall auf.
Hallo Leute, ich heiße man nennt mich von der JVA Tegel. Heute ist der 11.02.2023. Hiermit würde ich gerne bekannt geben, was gestern alles vorgefallen ist. Ich wurde vorzeitig von meiner Arbeitsstelle ins Haus 6 zurückgeordert und hatte eine Anhörung mit der Teilanstaltsleitung. Nicht nur ich wurde angehört, sondern auch alle anderen Inhaftierten, die identifiziert werden konnten. Statt Empathie zu zeigen und konstruktiv über die Inhalte des Videos zu sprechen, wurden Schuldige gesucht. Die Anhörung glich in einem Verhör. Ausländischen Inhaftierten wurde wie immer kein Dolmetscher zur Verfügung gestellt, sondern ein JVA-Bediensteter hat übersetzt, allerdings nur im Sinne der Anstalt, was die Inhaftierten nicht unterschreiben wollten. Mit den verfälschten Stellungnahmen sollte die Öffentlichkeit getäuscht werden. Das war das Wichtigste, was wir bekannt machen wollten. Ergänzt möchten wir eine Botschaft an alle senden, die den Sinn der Aktion nicht verstanden haben und sich sogar darüber lustig machen. Natürlich sind wir nicht hier im Hotel. Und ja, wir haben alle Scheiße gebaut. Es gibt hier in Tegel verschiedene Teilanstalten und in unserer Teilanstalt bei gibt es überwiegend nur Kurzstrafer, wie zum Beispiel ich mit einer Geldstrafe. Es geht darum, dass ein Mensch, der in Schwierigkeiten wegen Drogenkonsum oder irgendwelchen Schulden ein Fahrrad geklaut hat oder so, hier gelandet ist, mit einem Problem auf den Buckel reinkam, mit 10 weiteren Problemen wieder raus.
In einer schriftlichen Stellungnahme verweist die Senatsjustizverwaltung darauf, dass die JVA Tegel mit Dolmetschern vor Ort und am Telefon arbeite, um die Kommunikation mit ausländischen Gefangenen und Insassen ohne Deutschkenntnisse zu gewährleisten.
Inwieweit Niederschriften dieser Anhörung durch Betroffene ohne Kenntnis des Inhalts unterschrieben wurden, kann von hier nicht nachvollzogen werden, beziehungsweise sind der JVA Tegel nicht bekannt geworden.
Zum 31. März 2023 gab es insgesamt 44.232 Strafgefangene und Sicherungsverwahrte in deutschen Justizvollzugsanstalten. Davon hatten 28.673 Personen eine deutsche Staatsangehörigkeit und 15.559 Personen eine ausländische Staatsangehörigkeit.
Gefangene mit ausländischem Pass sind laut Statistischem Bundesamt im deutschen Justizvollzug mit 35% überrepräsentiert. Hier handelt es sich um Menschen mit nicht deutscher Staatsangehörigkeit. Diese können Straftaten begehen, die für deutsche Staatsangehörige gar nicht in Betracht kommen, wie zum Beispiel der illegale Grenzübertritt, der laut Gesetz mit bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe sanktioniert werden kann. In Deutschland wird die ethnische Abstammung von Inhaftierten aus historischen Gründen nicht systematisch erhoben.
Das Spray 100 Milliliter vor den Augen von den
Mutter ist im Knast heute zu Besuch.
Bildungsmittel für die Faust. Unsere Knochen sind geprägt, meine Augen blau.
Ihr Kopftuch erkenne ich schon vom Fenster. Sam Heyer-Jimmer, dein Sohn ist ein Gangster.
Strafvollzug ist in vielen Bundesländern eine braune Angelegenheit. Strafvollzug hat ein Problem mit rechts.
Manuel Matzke, ehemaliger Gefängnisinsasse, ist Bundessprecher der Gefangenengewerkschaft Bundesweite Organisation, kurz GGBO. Ich treffe ihn in einem Gemeinschaftsbüro in Leipzig-Konnewitz. Der kräftige, gut gelaunte 37-Jährige hat gerade Feierabend gemacht. Er wärmt sich in der Küche eine Kürbissuppe und ein paar Buletten in einer Mikrowelle auf.
Also wir kennen so Fälle, wo so verfassungsfeindliche Kennzeichnungen in allen Hafträumen vorgefunden wurden. Wir haben Gefangene, die können mit irgendwelchen Runen, mit irgendwelchen Tätowierungen oberkörperfrei einfach draußen rumlaufen auf dem Hof. Das interessiert keinen. Da werden irgendwelche Datenträger sichergestellt, wo irgendwelches rechtes Material drauf ist. Das wird nicht zur Anzeige gebracht. Das sagt schon sehr viel aus. Einige der Bediensteten, die im Strafvollzug tätig sind, kommen natürlich auch von der Bundeswehr. Wir wissen natürlich auch, dass die da ein riesengroßes Problem haben. Das spiegelt sich natürlich dann wieder. Das wandert mit, sozusagen. Ist nicht lustig. Ist eine traurige Geschichte. Aber das ist die Realität.
Manuel Matzke ist für viele Inhaftierte eine Vertrauensperson. Berichte über Übergriffe und Diskriminierung werden von ihm akribisch gesammelt. Ich frage ihn nach konkreten Fällen von Rassismus.
Das geht ja schon los bei der Verpflegung. Wir haben Mohammedaner, die eine ganz andere Kostform haben. Wir kennen Fälle, auch hier in Sachsen, da wurde in der Gefängnisküche in das Essen von diesen Menschen uriniert. Einfach nur, um die abzustrafen, keine Ahnung, weil irgendwelche halbgewalkten Rassisten da in der Küche arbeiten und denken, die können da machen, was sie wollen. Also es gibt kein Rindfleisch. Ja, dann wird halt Schweinefleisch als Rindfleisch verkauft.
Desire is the only thing.
In der JVA Heimsheim werden Insassen untergebracht von der Ersatzfreiheitsstrafe, also Insassen, die ihre Geldstrafe nicht bezahlt haben, bis hin zur lebenslangen Freiheitsstrafe.
Frank Jansen ist Direktor der JVA Heimsheim. Nach vielen Mails und Anrufen hat mir das baden-württembergische Justizministerium einen Tagesbesuch in diesem Gefängnis hinter einem grünen Hügel auf halber Strecke zwischen Stuttgart und Pforzheim genehmigt. Die JVA Heimsheim ist eine moderne, herausgeputzte Justizvollzugsanstalt. Es ist wohl kein Zufall, dass mir diese JVA für meine Recherche angeboten wird, um mit Insassen, Sozialarbeiterinnen und Bediensteten zu sprechen.
Die JVA Heimsheim gehört zu den Langstrafenanstalten des Landes Baden-Württemberg. Stand heute verbüßen etwa 30 Insassen eine lebenslange Freiheitsstrafe. Wir haben gerade das Arbeiterabrücken erlebt. Wenn ich Ihnen sage, dass 30 Insassen eine lebenslange Freiheitsstrafe verbüßen, war das in etwa jeder Zehnte, der eben an Ihnen vorbeigekommen ist. Fragt man die Insassen nach den prägendsten Augenblicken ihrer Inhaftierung, und ich habe es tatsächlich gemacht, ich habe mit vielen gesprochen, ich rede regelmäßig mit unseren Insassen, sagen viele, dass dieser erste Augenblick in Haft, als die Tür zuging, einen sehr prägenden Augenblick hinterlassen hat. Dieses Klacken der Tür, das Umdrehen im Haftraum. Und klassischerweise, es gibt Ausnahmen, befindet sich innerhalb des Haftraums weder eine Klinke noch ein Schloss. Und das ist der Augenblick, in dem sich die Insassen vergegenwärtigen, dass ihr Leben ab jetzt fremdbestimmt ist und der Freiheitsentzug seine Wirkung entfaltet.
Es ist exakt 11.13 Uhr. Die Gefangenen begeben sich von ihren Arbeitsstätten in ihre Zellen, um dort ihr Mittagessen zu sich zu nehmen. Frank Jansen begleitet mich an diesem Tag durch Zellen, Werkstätten, Waschküchen und über Sportplätze hinter den hohen Mauern mitten in einem süddeutschen Wald.
Sie haben mir eben die Frage gestellt, was das mit den Insassen macht. Ich glaube, für die Psyche des Menschen macht es einen Unterschied, zu wissen, ich bin jetzt 30 Tage im Justizvollzug oder aber ich habe noch mindestens 15 Jahre vor mir. Wir haben neben den Spezialabteilungen Regelstockwerke und da differenzieren wir nicht nach der Art der Straftat oder der Länge der Straftat. Also es kann durchaus sein, dass in dem Haftraum A in einem Unterkunftsbereich ein Insasse mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe untergebracht ist und zwei Türen weiter ein Insasse mit einer Ersatzfreiheitsstrafe. Was im Vollzugsalltag, so wie wir ihn erleben, allerdings keine größeren Probleme hat.
Die Nachrichten für Baden-Württemberg.
In dem Schreiben, das mehreren Zeitungen vorliegt, soll sich der flüchtige Mörder über Haftbedingungen in der JVA Bruchsal beschwert haben. Auch von angeblichen Misshandlungen soll dort die Rede sein.
Es gibt viele Berichte, dass die Haftbedingungen in verschiedenen Justizvollzugsanstalten überhaupt dazu führen, dass Menschen mehr in die Kriminalität abrutschen. Der Fall eines flüchtigen Häftlings aus der JVA in Bruchsal im Jahr 2023 ist nur ein besonders krasser.
Dieses Klischee, ich sage jetzt ganz bewusst Klischee, dass man erst im Vollzugsalltag zu einem Schwerstkriminellen geworden ist, ist mir natürlich nicht unbekannt. Ich habe nur dafür kein praktisches Beispiel.
Jedenfalls spricht dagegen auch die Statistik. In Baden-Württemberg landet laut Zahlen des Justizministeriums jeder zweite aus der Haft entlassene Insasse kurze Zeit später wieder hinter Gittern. Diese Rückfallquote von 50% wird vor allem von Gefangenen gespeist, die am Anfang nur kleine Delikte und damit kurze Haftstrafen angetreten hatten und im Laufe ihrer Inhaftierung auf die falsche Bahn geraten sind. Im Gespräch mit Steffen Schelenz und seinen Kollegen und Kolleginnen von der JVA Heimsheim lerne ich, wie schwierig der Arbeitsalltag im Justizvollzug sein kann. Dazu zähle auch, Diskriminierungen zu verhindern.
Sollten wir sowas mitbekommen, reagieren wir natürlich, wenn ich was als Vorgesetzter mitbekomme, dass in die Richtung da was sich entwickeln könnte bei dem einen oder anderen Kollegen, dann sind wir natürlich hellhörig. Aber ich kann für Heimsheim sprechen, da ist sowas kein Thema. Im Moment habe ich nicht das Gefühl, dass irgendwas in eine falsche Richtung abdriftet. Insofern können wir nur beobachten und dann reagieren.
Ein einzelner Bediensteter muss in der JVA Heimsheim pro Schicht auf bis zu 60 Insassen aufpassen. Auf Männer, die teilweise schwere Straftaten begangen haben und durchaus aufmüpfig oder gewalttätig werden können. Diese strukturelle Überlastung wirkt sich auf die Bediensteten und den Umgang mit Inhaftierten aus.
Was man immer wieder bedenken muss. Das ist wie in der freien Wirtschaft auch. Es arbeitet auch hier natürlich der Querschnitt der Gesellschaft. Ne? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir einfach vorsichtig sind, dass wir hellhörig sind, dass wir aufmerksam sind und versuchen früh zu erkennen, wenn sich da was in die falsche Richtung entwickelt bei Kolleginnen oder Kollegen. Ne? Da sind wir schon sehr aufmerksam.
Bootswach, Erwachsenenvollzug.
And when you've been living hell to me.
Jetzt kratze ich täglich Striche an die Wände.
5 Stunden. Der Tag in der JVA Heimsheim war lang. Ich habe mir die Werkbetriebe angesehen, in denen die Insassen für einen symbolischen Lohn deutlich unter dem geltenden Mindestlohn arbeiten. Dann die Küchen und die Waschküchen angeschaut. Für wenige Minuten wurde ich mit meinem Mikrofon in den sogenannten Bunker eingesperrt. Ein kahler Raum mit Überwachungskameras und Plumpsklo. Die Spülung kann nur von Bediensteten von außen betätigt werden. Hier werden Insassen eingesperrt, nachdem sie randaliert oder eine psychische Ausnahmesituation erlebt haben. An den Wänden kleben Überreste von Fäkalien. Die Bediensteten erzählen mir, dass sie manchmal damit beschmissen werden. Ich frage mich, was in diesem Raum alles falsch laufen kann.
Ich habe mich jetzt im Bunker einschließen lassen. Das ist ein kleiner Raum, ich würde sagen 2,5 mal 2,5 Meter. Hier ist eine ganz dünne Matratze. Hier liegt noch eine Decke und so ein Gewand, das man dann anscheinend anziehen muss, und es ist schon sehr beklemmend. Es ist einfach beklemmend, ja.
Zum Abschluss, am späten Nachmittag, überqueren wir einen der Höfe der weitläufigen Gefängnisanlage. Aus den Fenstern schreien einige Insassen in die Weite, dass sie auch noch etwas zu erzählen hätten. Mit ihnen kann und darf ich allerdings nicht sprechen. Am Ende des Rundgangs frage ich Frank Jansen, welche Konsequenzen er aus rechtsextremistischen Vorfällen unter JVA-Bediensteten zieht.
Also wichtig ist es, glaube ich, in den eigenen Bemühungen niemals nachzulassen. Natürlich habe ich die Berichte gelesen und die Frage, die mir durch den Kopf geht, ist dann natürlich auch, betrifft das auch meine Anstalt, betrifft das auch mein Umfeld? Und ich kann mich auch daran erinnern, als diese Problematik mit den Chatgruppen aus den Medien heraus bekannt wurde. Und ich habe im Haus sofort sensibilisiert und nochmal auf die üblichen Grundsätze des Zusammenarbeitens, des Zusammenlebens hingewiesen, was zu beachten ist, was ich von den Bediensteten im Umgang erwarte, was ein angemessener und respektvoller Umgang untereinander, aber vor allen Dingen auch mit Blick auf unsere Insassen ist. Das nehme ich zum Anlass. Mich selber immer zu hinterfragen, das System zu hinterfragen und wenn es sein muss, auch die 100. Diskussion zu diesem Thema zu führen.
Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. Das ist ja das, was ich sage. Also hinter diesen Mauern des Schweigens wird schon immer versucht, dass das alles dahinter bleibt, dass da gar nicht so viel an die Öffentlichkeit kommt.
Manuel Matzke sieht die Rolle der Bediensteten anders. Er engagiert sich seit Jahren in der Gefangenengewerkschaft, wird in Landtage und auf Konferenzen als Sachverständiger geladen. Er wird von deutschen Justizministerien angehört, um konstruktiv die Situation von Insassen zu verbessern. Bisher mit unterschiedlichem Erfolg.
Sommer 2020, JVA Dresden. Mehrere Bedienstete sollen in privaten Chats rassistische Gewaltfantasien und Foltertipps gegen Inhaftierte ausgetauscht haben.
Die Nieren ausklopfen.
Der Insasse habe einzig darum gebeten, eine Zigarette rauchen zu dürfen. Ein JVA-Mitarbeiter habe auf die Beschreibung der Prügelattacke gegen den Gefangenen im Chat mit einem Wort geantwortet.
Geil.
In derselben JVA wurden Gefangene arabischer Herkunft in eine mit Wasser überflutete Zelle gezwungen. Dort schwer verletzt und verhöhnt. Jemand habe im Gruppenchat kommentiert:
Dann hat es die Richtigen erwischt.
Die JVA-Bediensteten gaben sich im Chat gegenseitig Tipps, wie sie ihre Opfer foltern könnten, ohne Spuren zu hinterlassen. Laut Medienberichten waren vor allem Insassen aus Libyen, Syrien, Tunesien, Marokko, Polen und Georgien von dieser rassistischen Gewalt betroffen. Mit dem Inhalt des Chats und der Gewalt konfrontiert, spricht die Leitung der JVA von Einzelfällen.
habe reflexartig die rechte Gesichtshälfte des Delinquenten massiert.
21.28 Uhr küsste er dann den Stationsflur und gelobte Besserung.
Nicht übertreiben, zumindest nicht sichtbar.
Auf eine schriftliche Anfrage antwortet das sächsische Staatsministerium der Justiz, dass es wegen der laufenden Verfahren gegen die Bediensteten keine Auskunft zu den mutmaßlichen Misshandlungen in der JVA Dresden erteilen könne. Das Amtsgericht Dresden hatte die JVA-Mitarbeiter Mitte 2022 zu Bewährungsstrafen zwischen 6 und 16 Monaten verurteilt. Einige der Beschuldigten sind daraufhin in Berufung gegangen. Ein Ministeriumssprecher betont allerdings, dass die Männer nicht mehr im sächsischen Justizvollzug arbeiten würden und die Landesregierung Maßnahmen für den Schutz von Minderheiten in Gefängnissen ergriffen habe.
Es gibt ja so vereinzelte Fälle, die werden dann thematisiert. Siehst du ja, Dresden wurde ja verhandelt gegen Bedienstete, weil sie übergriffig wurden gegen ausländische Gefangene. Ging hervor aus einer Chatgruppe. Die wurden ja auch verurteilt und. Und das sind halt so Sachen, das sind keine Einzelfälle. Das ist aber einer von den Fällen, der es einfach mal an die Oberfläche geschafft hat. Aber die Realität sieht, glaube ich, ein bisschen anders aus. Ein bisschen krankhafter, würde ich sagen.
Kirstin Drenkhahn, Forscherin an der Freien Universität Berlin, plädiert pragmatisch für eine unabhängige Aufsicht des Justizvollzugs in Deutschland. Im Sinne einer Stelle, an die sich vor allem von Rassismus betroffene Insassen wenden können, ähnlich einem Ombudsmann, wie es ihn etwa in England und Wales gibt. Zu jeder untersuchten Beschwerde veröffentlicht der Prisons and Probation Ombudsman einen detaillierten Bericht, fertigt mit weitreichenden Befugnissen regelmäßig Statistiken an und spricht Empfehlungen an die Behörden und Gefängnisverwaltungen aus. Auch in unserem Nachbarland Luxemburg gibt es eine unabhängige Kontrollinstanz. In Finnland und Schweden ist der unabhängige Ombudsmann nur dem demokratisch gewählten Parlament verantwortlich. In Norwegen sorgt ein unabhängiges Kontrollgremium kontinuierlich für einen kritischen Blick auf die Verhältnisse in den Gefängnissen des Landes.
Es gibt ja in anderen Staaten sowas wie Gefängnisombudsmänner oder Ombudsfrauen. Und in Nordrhein-Westfalen gibt es auch den Justizvollzugsbeauftragten, der aber dem Justizministerium meines Erachtens letztlich zugeordnet ist. Und da ist natürlich auch immer die Frage, wie unabhängig man ist, wenn man vom Justizministerium ernannt wird. Also ich denke schon, dass der einen guten Job macht, aber möglicherweise könnte man noch unabhängiger sein.
In einem schriftlichen Statement weist der Justizvollzugsbeauftragte von NRW den Vorwurf mangelnder Unabhängigkeit zurück.
Die Tätigkeit des Justizvollzugsbeauftragten ist weisungsungebunden. Man hat jederzeit Zugang zu den Anstalten und Gesprächsmöglichkeiten mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bis hin zu den Anstaltsleitungen. Nach meiner Einschätzung ist es überdies wichtig, mit dem Auftraggeber, dem Ministerium der Justiz, vertrauensvoll zu kooperieren. Ich habe bisher in meiner gesamten Amtszeit noch nie Manipulationsversuche von dort erlebt, die meine Unabhängigkeit in Frage gestellt oder gar ausgehöhlt hätten.
Pro Jahr gehen 200 bis 350 Beschwerden beim Justizvollzugsbeauftragten in NRW ein.
Angesichts der etwa 13.000 bis 14.000 Inhaftierten in den 36 Justizvollzugsanstalten des Landes sind das auf den ersten Blick recht wenige einschlägige Fälle. Vermutlich gibt es hier nicht unerhebliche Dunkelfelder und Graubereiche der Erfassung. Nicht jeder Inhaftierte traut sich, mit seinem Begehren an uns heranzutreten. Nicht jeder Vorwurf kann nachgewiesen werden. Der Nachweis einer klaren rassistischen Motivation von Bediensteten ist nicht zuletzt aufgrund der oftmals bestehenden Aussage-gegen-Aussage-Situation oft nur schwerlich zu erbringen.
Also es gibt ja keine Kontrollinstanz für den Strafvollzug in dem Sinn, ne? Also jetzt vielleicht das Parlament, aber sonst nicht. Das ist ja halt so genauso eine Nullnummer, wie wenn ich die Beschwerdestelle der Polizei beim Innenministerium ansiedle oder sowas. Denn sobald die Öffentlichkeit so ein bisschen da mitspielt, kommen die alle ein bisschen in die Pötte und versuchen dann den Schaden so klein wie möglich zu halten, denn ein Anstaltsleiter oder eine Anstaltsleiterin wird ja nicht danach bemessen, wie viele Menschen resozialisiert werden, sondern der Fokus liegt darauf, wie skandalfrei so eine Anstalt geführt wird.
Meist erreichen Medien Informationen über die Verhältnisse hinter Gittern nur durch aufsehenerregende einzelne Skandale. Deshalb sind für die Forschung und die Analyse Interviews und Zeugenberichte, gleich ob legal dokumentiert oder auf Social Media illegal verbreitet, zentrale Bausteine, um eine Systematik zu belegen, die von der Gesellschaft und der Politik dringend ernst genommen werden sollte.
Ich glaube, es sollten viele Dinge gleichzeitig passieren, damit es einen wirksamen Effekt auch für diejenigen hat, die betroffen sind.
Neben utopischen Ansätzen, wie etwa der Forderung nach einer kompletten Abschaffung von Gefängnissen, die vor allem von antirassistischem Aktivismus weltweit unterstützt wird, existieren in Deutschland konkrete Projekte, etwa zur Prävention von Antisemitismus im Justizvollzug. In einigen Bundesländern gibt es Modellversuche zur Weiterbildung von JVA-Bediensteten in Sachen Antirassismus. Antidiskriminierungsexpertin Saraya Gomez plädiert allerdings für grundsätzliche Veränderungen.
Und das fängt, glaube ich, bei Fragen vom Strafrecht an. Und da wäre ein erster Punkt, Ansatzpunkt für mich, zu schauen, wo gibt es Kontinuitäten, zum Beispiel im Strafrecht, die schon angelegt sind, dass eben Unrecht durch Recht passiert. Und da sich spezifisch eben das Strafrecht dann anzuschauen und zu gucken, wo müssen wir Gesetzesänderungen initiieren und umsetzen. Und dann gleichzeitig geht es weiter in Fragen der Ausbildung im Rahmen der juristischen Ausbildung, der Justizvollzugsbeamtin.
Frank Jansen, Leiter der JVA Heimsheim.
Ganz wichtig als Botschaft meinerseits ist, dass man am Vollzug insgesamt nicht sparen sollte, denn die Gesellschaft spart am falschen Ende. Die Gesellschaft muss sich immer vergegenwärtigen, dass die meisten Insassen, die inhaftiert werden, auch irgendwann einmal entlassen werden. Und wenn wir nicht die Möglichkeiten haben, uns um die Menschen zu kümmern, hat die Gesellschaft nichts davon.
Dein Sohn ist ein Gangster.
You create your own laws by what you think and by the words you speak every day.
San Quentin, I hate every inch of you.
Wegschließen, wegsehen, weghören. Doku über Rassismus im deutschen Justizvollzug von Mohammed Amjahid. Es sprachen Isabelle Dumais, Elisa Teggert, Dominik Eisele und der Autor. Ton und Technik Andreas Völzing, John Krohl und Martin Scholz. Regie Ulrich Lampen. Redaktion Christian Lerch. Eine Produktion des Südwestrundfunks für das ARD-Radio-Feature 2024.
Das war das ARD-Radio-Feature über Rassismus in Gefängnissen. Der Autor Mohammed Amjahid erzählt in einer Extra-Folge von seinen Recherchen. Sie finden sie im Feed der ARD-Audiothek. Suchen Sie dort einfach nach ARD-Radio-Feature. Bis nächste Woche, Ihr Johannes Bertou.
Hi, ich bin Viktoria Koopmann von 11KM, der Tagesschau-Podcast. Euer täglicher Tiefgang zu einem aktuellen Nachrichtenthema. Wir erzählen euch die Geschichte hinter den News, die spannende Recherche dazu und umfassende Hintergründe. Mit Journalistinnen und Journalisten aus der gesamten ARD sprechen wir über die Themen, die uns gerade bewegen. 11KM, der Tagesschau-Podcast, hört ihr Montag bis Freitag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Seid dabei und bleibt informiert. Bis bald!